Hallo ihr Lieben, bevor es mit der Folge losgeht, ganz rasch eine Bitte in eigener Sache. Es ist Award Season, das heißt, es werden fleißig Preise vergeben und wir bei Weltwach, wir sind noch ganz begeistert und beseelt und dankbar, weil wir kürzlich für unsere Reisereportage Folgen, zum Beispiel zu Tansania, Irland und Niedersachsen, auf der ITB 2024 mit dem Columbus Radiopreis in der Kategorie Bester Podcast ausgezeichnet wurden. Und jetzt gibt es schon wieder die nächste Chance, einen Preis einzusammeln und die würden wir natürlich gern nutzen. Aber dazu brauchen wir euch, denn ihr könnt für uns abstimmen und zwar beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Unterhaltung. Einfach Deutscher Podcastpreis und Unterhaltung googeln und dort für uns abstimmen. Oder auch in unseren Linktree in der Showbeschreibung schauen. Auch dort haben wir den Link für euch hinterlegt. Das geht innerhalb weniger Sekunden und wir wüssten eure Stimme wirklich sehr zu schätzen. Ganz lieben Dank und los geht's mit der Folge.
Jeder Fluss führt letztendlich ins Meer. Und das heißt, wie wir leben, hat wirklich direkte Auswirkungen, auch auf die Meeresschildkröten. Und ich denke einfach mal, statt sich ohnmächtig zu fühlen, sollte man das irgendwie eigentlich als was Positives sehen, weil man halt irgendwie Teil der Lösung sein kann und nicht unbedingt Teil des Problems sein muss.
Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
Scheinbar fliegend, regelrecht schwerelos gleiten sie durchs Wasser. Meeresschildkröten. Faszinierend, geheimnisvoll und wunderschön. Doch was wissen wir eigentlich über das Leben einer Meeresschildkröte? Wie bedroht sind diese Tiere heutzutage? Und was haben die Tiere mit dem Alltag in Deutschland und Europa zu tun? Fragen, die ich in dieser Folge der Meeresbiologin und Meeresschildkrötenforscherin Christine Figener stellen möchte. Die Forscherin machte vor ein paar Jahren durch ein viral gegangenes YouTube-Video auf das Thema Einmalplastik aufmerksam. Das Video zeigte eine Schildkröte, die von einem festsitzenden Strohhalm in ihrer Nase befreit werden musste. Heute lebt Christine in Costa Rica und setzt sich dort weiterhin unermüdlich für die Erforschung und den Schutz der Meeresschildkröten ein. Sie ist Director of Science and Education der Footprint Foundation und gründete die Naturschutzorganisation COASTS sowie die Beratungsfirma Namaka Conservation Science. Also, da merkt man schon, sie ist wirklich engagiert. Nicht ohne Grund ernannte das Time Magazine sie zur Next Generation Leader. Was diese Arbeit bedeutet und wie sie dorthin gelangte, wo sie heute steht, davon schreibt sie in ihrem kürzlich erschienenen Buch »Meine Reise mit den Meeresschildkröten – Wie ich als Meeresbiologin für unsere Ozeane kämpfe«. Das ist im Malik Verlag erschienen. Ja, und über genau das möchte ich natürlich auch heute mit ihr sprechen. Und deswegen geht's jetzt los. Bitteschön. Hallo Christine, herzlich willkommen bei Weltwach. Ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, uns zu besuchen. Hi.
Ja, hi, danke, dass ich hier sein darf.
Und ich würde dieses Gespräch ganz gerne anfangen, direkt mitten im Thema oder beziehungsweise auch mitten an jenem Ort, über den wir heute sprechen wollen, nämlich Costa Rica. Und zwar ganz konkret einen Strand in Costa Rica nachts. Ich denke an eine Begebenheit zurück, bei der du nachts an einem solchen Strand dort entlang gewandert bist, zusammen mit einem Freiwilligen. Und das ereignete sich, glaube ich, bei deinem allerersten Aufenthalt überhaupt in Costa Rica. Weißt du, worauf ich hinaus will? Kannst du uns hin zu dieser nächtlichen Strandwanderung einmal mitnehmen? Welche Erinnerungen hast du an diesen Abend bzw. an diese Nacht?
Ja, sehr gerne. Ja, es war schon sehr eine sehr besondere Nacht. Es war eine der Nächte, wo ich zum allerersten Mal eine nistende Meeresschildkröte gesehen habe. Mhm. Und ich war damals in einem Projekt für den Schutz der Lederschildkröten und hatte, obwohl wir eigentlich Training hatten und solche Sachen, wirklich über 2 Wochen überhaupt noch keine zu Gesicht bekommen. Und deswegen wandelte ich eben mit diesem einen Freiwilligen am Strand entlang im Dunkeln, mhm, und habe halt darauf gewartet oder gehofft, dass irgendwann so ein nistendes Weibchen an den Strand kommt. Und das ist dann wirklich tatsächlich passiert. Also man muss sich natürlich vorstellen, Costa Rica hat nicht sehr viel Fremdbeleuchtung. Also man hat einen unglaublich wunderschönen Sternhimmel über einem. Und wir haben auch nicht sehr viele Gebäude an den Stränden stehen. Das heißt, es ist wirklich noch sehr dunkel und die Vegetation geht wirklich bis an den Strand. Und das heißt, man ist wirklich, also an einer Stelle, wo der Dschungel auf das Meer trifft und hofft, dass eben diese urtümlichen Wesen irgendwann anlanden. Und damals war es eben noch so, dass ich nicht sehr viel Erfahrung hatte und ganz, ganz viel Sorge hatte, dass ich vielleicht dieses Weibchen gar nicht sehen würde, wenn es denn käme. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte mir wirklich Angst gehabt, dass ich es irgendwie übersehen würde im Dunkeln. Und dann war sie aber irgendwann da. Ein Baumstamm, dachte ich erst, der sich im Wasser bewegt, aber irgendwann kristallisierte sich dann eben dieses Weibchen heraus. Ein riesiges Tier. Eine Lederschildkröte, das sind die größten aller Meeresschildkröten. Die wiegen zwischen 300 und 600 Kilogramm. Wow. Und das ist natürlich schon sehr, sehr beeindruckend. Vor allem, weil man eben ganz, 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 ganz nah an diese Tiere heran kann. Natürlich mit Erlaubnis der Regierung. Mhm. Aber wenn man eben in diesen Naturschutzprojekten ist, darf man das eben. Und naja, die Tiere lassen sich eigentlich fast gar nicht durch einen stören. Also man muss zwar so ein bisschen darauf achten, wie man sich um die Schildkröte herum verhält, aber irgendwann liegt man eben auf dem Bauch im Sand und schaut der Schildkröte dabei zu, wie sie eben mit ihren Hinterflossen ein Nest buddelt, ganz filigran, so als wenn es Hände wären, damit sie dann irgendwann ihre Eier in den Sand legt.
Ich könnte mir vorstellen, das ist eine relativ grusame Angelegenheit, dauert wahrscheinlich eine Weile.
Ja, es ist, also ich glaube, wenn man es länger macht und wenn man sehr müde ist, könnte man fast dabei einschlafen, weil es halt so schön rhythmisch ist und weil es irgendwie auch schön anzugucken ist. Aber damals war es wirklich bei mir noch der pure Adrenalinschub, weil ich natürlich sehr viel Sorge hatte, ob ich das alles so auf die Kette bekommen würde, was ich da so gelernt hatte und was ich jetzt irgendwie in die Tat umsetzen musste. Vor allem, weil ich halt immer sehr, sehr viel Sorge darum hatte, naja, schaffe ich es wirklich, die Eier alle sicherzustellen und danach wieder sicher zu vergraben und solche Sachen. Aber ja, trotzdem war es wirklich magisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es war der Moment, wo ich mich wirklich so ein bisschen schockverliebt habe in Meeresschildkröten.
Ja, und genau darüber wollen wir natürlich sprechen in diesem Gespräch, über deine Liebe zu den Meeresschildkröten. Und du hast gerade schon so ein paar Aspekte angesprochen, die wir auf jeden Fall gleich noch weiter vertiefen werden. Zum Beispiel hast du angesprochen, dass du dir Sorgen gemacht hast, ob du das, was du alles so gelernt hast, wirklich würdest anwenden können, ob du die Eier heile verlegt bekommen würdest. Was es damit genau auf sich hat, dazu kommen wir gleich. Aber erstmal ist es ja interessant, also ihr seid am Strand entlang gegangen, auf der Suche nach diesen riesigen Leder-Meeresschildkröten. So heißen sie, ne?
Lederschildkröte,
okay.
Genau.
Es ist eine Meeresschildkröte, aber sie heißt Lederschildkröte.
Genau.
Ist das Nisten die einzige Gelegenheit, zu der diese Lederschildkröten an den Strand kommen, überhaupt aus dem Wasser kommen?
Also generell schon. Also Meeresschildkröten verbringen wirklich 98% ihrer Zeit im Wasser.
Ja.
Die Jungstadien generell sowieso. Die Männchen eigentlich auch nur. Und nur die Weibchen kommen, wenn sie irgendwann die Geschlechtsreife erlangt haben, zum Nisten wieder zurück an den Strand. Und natürlich alle Meeresschildkröten beginnen ihr Leben auf dem Strand. Aber ansonsten spielt sich das Leben eigentlich im Wasser ab. Und das heißt, es ist natürlich schon ein besonderer Moment, wenn man dann wirklich so nah an die Tiere kommt, wenn sie eben auf unserem Hauptturf sind irgendwie.
Ja.
Weil, ne, wenn wir im Wasser nach ihnen suchen, ganz genau, wenn wir eben nach ihnen suchen würden, dann müssten wir halt schon ein bisschen mehr Anstrengung unternehmen.
Und wie weit kriecht so eine Schildkröte dann den Strand hinauf zum Nisten? Wie weit entfernt sie sich von ihrem eigenen Lebensraum, in dem sie ja die allermeiste Zeit verbringt?
Es kommt ein bisschen auf die Art an, aber die Lederschildkröte kriecht meistens so 10, 15, 20 Meter aus dem Wasser raus, was natürlich auch schon Schwerstarbeit ist. Ne? Das ist ein sehr, sehr schweres Tier. Im Wasser ist dieses Tier schwerelos und auf einmal ist das sowas wie die Schwerkraft. Und es ist ja auch nicht so, dass dieser ganze Nistprozess irgendwie innerhalb von 10 Minuten vorbei ist, sondern das kann wirklich 1,5 bis 2 Stunden dauern. Man merkt es auch an der Atmung der Tiere. Also es ist schon so, dass mit der Zeit einfach die Atmung ein bisschen häufiger stattfindet. Also als wenn sie so ein bisschen aus der Puste wären.
So ein kleines Workout am Strand, ja.
Genau, richtig. Und ja, das machen sie auch nicht nur einmal. Also die Weibchen kommen im Durchschnitt 5 bis 7 Mal pro Saison und legen eben ein Gelege von Eiern in den Sand.
Und ihr habt dort also dieses eine Weibchen gesehen. Ich habe aber irgendwo auch mal was von einem Begriff gehört. Ich glaube, so eine Art Aribada, wo es dann eben weit über ein solches einzelnes Weibchen hinausgeht, nicht wahr?
Genau, das ist allerdings eine andere Art. Das ist die Olive-Bastard-Schildkröte.
Ja.
Das ist, sind eigentlich zwei Arten, die das machen. Die atlantische Bastard-Schildkröte und die Olive-Bastard-Schildkröte. Und die synchronisieren sich eben in Masse, zumindest ein Teil der Population. Und dann ist es so, an den Stränden, wo man das sehen kann, das sind eigentlich weltweit nur ungefähr 12, an den wirklich größten davon kann man bis zu 500.000 Weibchen gleichzeitig bei der Eierablage beobachten.
Oh wow.
Das ist schon sehr, sehr beeindruckend.
Hat man ja auch schon das eine oder andere Mal in irgendwelchen Filmdokumentationen gesehen, ne? Also der Strand voller Schildkröten. Und das ist eben ein wahnsinniges, beeindruckendes Spektakel, kann ich mir vorstellen, und eben wirklich auch ein seltenes.
Ja, also gut, für uns in Costa Rica ist es gar nicht so selten, aber natürlich, wenn man sich das überlegt, die meisten Leute kriegen das halt nicht zu Gesicht, definitiv nicht. Mhm.
Was habt ihr damals gemacht, nachdem ihr dann diese einzelne Lederschildkröte entdeckt hattet?
Ja, ich hatte Glück gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich konnte die Eier wirklich da lassen, wo sie selbst gelegt hat, da das Nest weit genug weg war vom Wasser. Und es auch nicht an einem Strandabschnitt war, wo die Gefahr, dass irgendjemand mal zufällig vorbeikommt und sich die Eier krallen würde. Genau. Und deswegen konnte ich es wirklich so lassen, wie es ist. Mhm. Weil ich hatte natürlich schon Sorge gehabt, oh Gott, wenn ich diesen Sack da unter die Kloake halten muss, kriege ich das Timing richtig hin? Weil man muss halt schon aufpassen und wissen, wie oder wann genau die Schildkröte anfängt, ihre Eier zu legen, damit die Eier nicht irgendwie neben den Sack ins Loch purzeln. Und das ist nämlich ganz schön schwierig, die dann da wieder rauszubekommen oder diese Eier wiederzufinden, wenn das Weibchen das halt wieder zumacht.
Okay, ich glaube, da müssen wir einmal ganz kurz ein paar Dinge zu erklären. Also dann zunächst mal die Frage, warum müsst ihr Menschen für diese Schildkröte, die das wahrscheinlich ja schon seit einigen Jahren und Jahrzehnten macht, die Eier umlagern?
Ja, also es gibt zwei Gründe meistens. Das eine ist, dass der Meeresspiegel ansteigt weltweit aufgrund des Klimawandels. Das heißt, wir verlieren wirklich Niststrände sehr, sehr rapide. Und das sieht so aus, dass halt während der Nistsaison, wenn die Eier inkubieren, also ausbrüten, das sein kann, dass eben die Wellen zu nah an das Nest herankommen oder über das Nest herüberwaschen oder sogar die Eier wirklich wegwaschen. Mhm. Und wenn eben die Nester dann noch näher oder also relativ nah an die Wasserlinie gelegt werden, dann werden die meistens verlegt, entweder ein bisschen höher auf den Strand oder in eine sogenannte Inkubationsstation. Und der zweite Grund ist, warum wir die Eier verlegen, dass wir Probleme mit der Wilderei haben. Also das heißt, es gibt immer noch Menschen, die glauben, dass Meeresschildkröten-Eier eine Art natürliches Aphrodisiakum sind, so eine Art natürliches Viagra. Und leider nicht nur in Costa Rica, sondern wirklich weltweit. Und das heißt, die klauen die Eier und verkaufen sie dann. Und das heißt, dann ist da der Grund, dass wir natürlich versuchen zu verhindern, dass die Wilderer eben an das natürliche Nest gehen und diese Eier klauen. Und wie wir das machen, ist, dass es dadurch, dass das Embryo sich relativ schnell anfängt zu entwickeln im Ei, versuchen wir die Eier eben auch so schnell wie möglich zu verlegen. Und am schnellsten geht es eben, wenn wir die Eier direkt abfangen, wenn das Weibchen die legt.
Das ist ja schon.
Wir warten gar nicht.
Ja, kurios. Also ihr steht dann wirklich mit einem Beutel parat und haltet der Schildkröte diesen Sack dann unter, sodass die Eier idealerweise direkt reinpurzeln und gar nicht erst den Sand berühren.
Genau, richtig. Hm. Hat auch was damit zu tun, an einigen Stränden ist die Sandqualität relativ schlecht. Zum Beispiel an diesen synchronisierten Massennistungsstränden, weil da so viele Eier auf dem Strand sind, ist der Bakterienbefall relativ hoch. Das heißt, genau, wir fangen die Eier dann wirklich komplett ab und das heißt, wir können innerhalb von wahrscheinlich weniger als einer Stunde die Eier wieder im Sand haben. Also das heißt, die Temperatur bleibt relativ konstant. Und eben, die Zeit ist sehr, sehr gering.
Und was wäre jetzt das Problem, wenn ihr einfach euch da gemütlich neben die Schildkröte setzt, auf einem schönen, gemütlichen Strandstuhl wartet, bis sie die Eier legt und sie dann entnehmt, also aus dem Nistplatz?
Ja, weil dann dauert es erstmal, also Lederschildkröten legen sehr, 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 sehr tief in ihre Eier ab. Das sind 75 Zentimeter. Das ist ungefähr von meiner Schulter bis zu meinen Fingerspitzen. Und sie verstecken das Nest relativ gut. Also das heißt, es kann sehr, sehr schwierig sein, dieses Nest wiederzufinden. Und dann dauert es definitiv ein paar Stunden, bis wir die Eier dann wieder in der Hand haben.
Okay, weil sie die dann wahrscheinlich direkt auch zubuddelt, ne, nachdem sie die dann gelegt hat.
Absolut, ganz genau. Und das andere Problem ist natürlich auch, dass die Eier dann einmal in den Sand schon fallen und dann werden sie nochmal irgendwie mit den Händen angefasst, wenn wir sie wieder rausholen und dann nochmal, wenn wir sie wieder ins Nest reinlegen. Also letztendlich, wenn wir die einfach in den Sack fallen lassen, dann sind sie erstmal drin. Und dann werden sie verlegt. Und das heißt, wir müssen sie nicht ganz so oft handeln. Das ist natürlich auch besser.
Ja.
Und die Schildkröte, die stört das gar nicht. Die kriegt das überhaupt nicht mit. Also, wenn wir die Eier dann rausholen, macht sie weiter so, als wenn gar nichts gewesen wäre, macht das Nest ganz normal zu, vertarnt das Ganze und verschwindet wieder. Also, die kriegt das gar nicht mit.
Also, das heißt, die kommt jetzt auch nicht irgendwann zurück an ihren Nistplatz und sucht dann ganz verzweifelt nach den Eiern?
Nein.
Sondern die sind dann ohnehin sich selbst überlassen?
Ganz genau. Also, das gibt keine Elternpflege bei Meeresschildkröten, sowieso nicht. Und auch diesen Moment bekommt sie gar nicht mit. Obwohl wir ja direkt hinter ihr liegen, ist es wirklich so, dass, scheint sie gar nicht irgendwie, das scheint nicht ins Bewusstsein einzudringen, dass die Eier dann nicht mehr da sind.
Okay, und das heißt, dass idealerweise fangt ihr also die Eier dann in diesem Säckchen auf und dann, was macht ihr damit? Worauf müsst ihr achten, damit diese Umlagerung erfolgreich verläuft?
Ja, also erstmal ist es natürlich so, wir wollen kein Rührei in den Eiern haben. Das heißt, die Eier werden wirklich wie rohe Eier eigentlich behandelt werden.
Ergibt Sinn.
Ergibt Sinn, genau. Das heißt, sie werden nicht großartig rumgeschwenkt. Sie werden auch nicht zu einem Körper gehalten, weil die Eier eine sehr spezielle Temperatur brauchen, um zu inkubieren. Und das ist meistens zwischen 27 und 31 Grad. Und natürlich unsere Körpertemperatur ist um einiges wärmer, als was die Eier bräuchten. Das heißt, wir halten die meistens neben uns, damit wir auch nicht drauffallen können, während wir laufen. Und verbringen die dann entweder, wie gesagt, in einen Spot irgendwo auf dem Strand, der einfach ein bisschen versteckter ist oder ein bisschen höher gelegen ist. Oder eben in diese Inkubationsstation, die wir manchmal an manchen oder manchen Projekten haben.
Und wenn du von wir sprichst die ganze Zeit, wäre vielleicht auch mal wichtig zu klären, wer ist eigentlich wir? Also ganz grundsätzlich, wer darf das machen? Das kann ja jetzt nicht Hinz und Kunz machen, der Meinung ist oder die Meinung ist, irgendwelche Touristen, ach komm, wir helfen jetzt mal den Schildkröten hier und legen die Eier um. Ich könnte mir vorstellen, das wird ja ein bisschen hoffentlich restriktiert sein.
Das ist definitiv restriktiert. Und also wir sind ein Team. Ich habe 2014 eine Organisation gegründet, die sich um den Naturschutz oder um den Schutz von verschiedenen Meeresschildkrötenpopulationen kümmert. Und ich habe ein Team aus Einheimischen, meist so um die 10 Leute, die eben helfen, den Strand zu patrouillieren. Auch aus dem Grund, weil der Strand oder die Strände relativ lang sind. Also die Strände sind meistens so zwischen 6 und 14 Kilometer lang. Das heißt, eine Person alleine könnte das gar nicht bewerkstelligen, wenn wir wirklich jedes einzelne nistende Weibchen antreffen möchten. Und jeder kann das nicht machen. Das heißt also, alle Leute, die eine Schildkröte oder mit einer Schildkröte wirklich in Berührung kommen, die müssen alle Teil von unserem wissenschaftlichen Permit sein. Also, das heißt, jedes Jahr bitten wir quasi die Regierung, schicken wir ein Proposal, was wir machen, warum wir es machen und wer eben Teil des Teams ist, an die Regierung. Und die müssen uns dann sagen, alles klar, das dürft ihr machen. Und dann kriegt jeder von uns noch so eine Art Pass mit Lichtbild, der sagt, alles klar, Christine darf dieses Jahr Meeresschildkröten handeln, was weiß ich. Und dann jedes einzelne Teammitglied letztendlich auch. Und es wird auch abgefragt. Also wenn jetzt irgendwelche Polizisten auf den Strand kommen und wir da halt rumrennen. Also erstmal ist es so, das ist ein Naturschutzgebiet, das heißt, eigentlich dürfen da keine Leute nach Sonnenuntergang einfach so auf dem Strand herumirren. Müssen wir wirklich unsere Ausweise vorzeigen und sagen, ja, wir sind hier einer der Wissenschaftler und wir dürfen das.
Wie steht es ganz grundsätzlich um diese Meeresschildkröten heute? Ist der steigende Meeresspiegel, den du angesprochen hast, ist das die größte Gefahr für diese Tiere?
Meeresschildkröten haben so einige Baustellen.
Ja.
Also es ist wirklich leider wirklich so, dass Meeresschildkröten von allen Seiten unter Beschuss stehen. Und eigentlich so der Hauptgrund sind wir Menschen wirklich. Das kann man so als Zusammenfassung, glaube ich, sagen. Und da geht es wirklich ganz oft um unseren Lebensstil. Da ist der Klimawandel zum einen, der zum Beispiel aufgrund des ansteigenden Meeresspiegels ein Problem ist, aber auch aus dem Grund, dass die Temperaturen global ansteigen und das biologische Geschlecht einer Meeresschildkröte sich durch die Inkubationstemperatur entscheidet, also die Sandtemperatur, während die Eier ausbrüten. Und das heißt, wir haben in der Zwischenzeit viel, viel mehr Weibchen als Männchen. Wir haben auch viel, viel kleinere Babys aufgrund der Temperatur, solche Sachen. Dann haben wir natürlich Probleme mit der industriellen Fischerei, also diese Riesenfangflotten, die in internationalen Gewässern eigentlich alles fischen und natürlich Meeresschildkröten auch als Beifang dort in den Netzen verenden. Wir haben riesige Probleme mit der direkten Ausbeute von Meeresschildkröten. Die Eier haben wir ja schon angesprochen. Aber es ist leider auch noch so, dass in einigen Ländern der Welt immer noch Meeresschildkrötenfleisch verzehrt wird. Genauso wie bei uns vor noch, keine Ahnung, 40 Jahren ungefähr, hatten wir auch noch Meeresschildkrötensuppe in Deutschland zum Beispiel gehabt. Und es ist leider auch immer noch so, international Schildpatt, das ist von der echten Karettschildkröte, ein Teil des Panzers, wird auch immer noch gehandelt und leider eben als sehr, sehr wertvolles Material. Dadurch gibt es Probleme. Dann haben wir natürlich Probleme mit der Verschmutzung der Meere, Ölkatastrophen, Plastik im Meer, das von den Meeresschildkröten gefressen wird, aber eben auch so Sachen wie Überdüngung von unseren Meeren und einen Schildkrötenkrebs, den es schon eine ganze Weile gibt, der nennt sich Fibropapillomatose, wo den Schildkröten so ganz krasse blumenkohlartige Tumore auf den Weichteilen wachsen. Und die können teilweise wirklich mehrere Kilogramm schwer sein. Und die zehren eigentlich sehr an den Kräften der Tiere und irgendwann verenden die einfach. Also das heißt, das ist nur mal so eine kurze Überblick auf die ganzen Bedrohungen. Also ich finde es immer ein bisschen problematisch, dass ich mich für eine von den Sachen entscheiden muss, weil alle sind irgendwie ein Problem.
Ja, völlig
und
klar.
Alle müssen irgendwie auch angegangen werden in der Zukunft.
Und wie dringend müssen sie angegangen werden? Also wir haben jetzt gehört, es gibt sehr, sehr viele Bedrohungen und Probleme. Wozu hat das geführt? Also sind alle Meeresschildkrötenarten gefährdet oder müsste man da differenzieren? Ich war zum Beispiel vielleicht als kurze Zwischenbemerkung vor einiger Zeit im Südwesten Costa Ricas tauchen, habe dort in der Nähe Drake Bay, das wirst du ja auch alles bestens kennen, vergleichsweise viele Meeresschildkröten gesehen, aber es war natürlich auch nur ein ganz kleiner Raum und ich weiß ehrlich gesagt jetzt auch nicht mehr, welche Arten das waren. Deswegen,
ja, wahrscheinlich, ich vermute mal grüne Schildkröten und echte Karatschildkröten.
Ja, also, it does ring a bell, das kommt mir bekannt vor, ja.
Rings a bell, okay.
Genau, aber gib uns doch mal einen Überblick, also wie dringlich, wie problematisch ist die Lage?
Ja, also generell ist es so, wir haben 7 Meeresschildkrötenarten weltweit und alle Arten sind auf der roten Liste bedrohte Arten. Und die sind natürlich in verschiedenen Kategorien. Also die rote Liste hat ja so verschiedene, Statusse, sage ich mal. Der Schlimmste ist natürlich ausgestorben, der Zweitschlimmste ist ausgestorben in der Wildnis. Aber wir haben einige Arten, die sind stehen kurz vor dem Aussterben oder vom Aussterben bedroht, nennt man das. Und andere sind halt in Anführungszeichen nur gefährdet. Aber letztendlich ist es schon so, dass der generelle Trend der meisten Populationen absteigend ist. Mit vielleicht 2 Ausnahmen. Und das ist die Atlantische Bastardschildkröte, die sich relativ gut erholt hat. Aber es ist eben eine endemische Art. Das heißt, die gibt es nur in einem sehr, sehr begrenzten geografischen Gebiet, nämlich dem Golf von Mexiko. Das heißt, wird es nie so viele Individuen von geben, wie zum Beispiel von der Olivbastardschildkröte, die es halt in relativ vielen Weltmeeren gibt. Und die andere Art, das ist die grüne Schildkröte, die wirklich eine Erfolgsstory irgendwie auch ist. Vor allem, weil sie eigentlich zeigt, dass auch diese Naturschutzmaßnahmen, die wir halt so weltweit betreiben, wirklich funktionieren. Aber dann gibt es natürlich auch die echte Karettschildkröte, bei der es nicht so gut aussieht, und auch die Lederschildkröte, einige Populationen, wo wir sagen, zum Beispiel die Lederschildkröte im Ostpazifik, die wird es vielleicht 2030 gar nicht mehr geben. Wir haben noch insgesamt ungefähr 200 nistende Weibchen pro Jahr. Und nur mal so als Beispiel, also es gibt einen großen Niststrand in Costa Rica, das war irgendwann mal einer von 3 der größten Niststrände im Ostpazifik. Und wenn ich Ostpazifik sage, dann meine ich im Prinzip die Küste von Mexiko bis runter nach Kolumbien. Und in den 80er Jahren hatte dieser Strand, Playa Grande heißt der, noch ungefähr 1.000 bis 2.000 Weibchen, die dort genistet haben. Als ich dort 2009 gearbeitet habe, hatten wir in Anführungszeichen nur noch 45 Weibchen gehabt. Das war natürlich schon ein krasser Unterschied.
Ja.
Aber letztes Jahr hatten die gerade mal 2 Weibchen gehabt. Und das ist immer noch einer der größten Niststrände. Also nur mal so, damit man sich die Dimension mal vorstellen kann.
Das ist wirklich dramatisch,
Es ist dramatisch. Und das Problem ist auch so ein bisschen, dass wir nicht so ganz genau wissen, wo wir den Hebel ansetzen sollen. Also in der Zwischenzeit ist es eben so, also ganz in den 80er, 90er Jahren war wirklich das Problem die Wilderei der Eier. Also da wurden fast 100% der Eier eben geklaut. Dadurch gab es keine Babys, dadurch gab es natürlich irgendwann auch einen sogenannten Generation Gap, also weil einfach keine Tiere mehr nachgerückt sind. Aber in der Zwischenzeit ist es so, naja gut, die Schutzmaßnahmen haben auch in den 80er, 90er Jahren begonnen, aber irgendwas ist anders, also irgendwas hakt da. Und das wird wahrscheinlich aufgrund der Verschmutzung, der industriellen Fischerei, aber auch eben dem Nahrungsangebot irgendwie was das damit zu tun hat. Genau. Und da müssen wir echt nochmal überlegen, was für andere Maßnahmen ergriffen werden können, weil offensichtlich diese ganzen Schutzmaßnahmen an den Niststränden ist einfach nicht genug. Wir müssen wirklich dahin gehen, wo wir zum Beispiel juvenile Stadien haben und dann gucken, hey, können wir da irgendwas machen, dass sie eine größere Überlebenschance haben. Also die Stadien quasi zwischen Baby und Geschlechtsreife, die wir eigentlich nicht zu Gesicht bekommen, die aber aufgrund ihrer Größe eine relativ gute Chance haben, immer wieder ins nächste Lebensstadium überzutreten, dass wir gucken, dass die zum Beispiel nicht in irgendwelchen Fischernetzen als Beifang enden und solche Sachen. Weil bei Meeresschilden generell ist es so, es werden sehr, sehr viele Eier gelegt und damit auch Babys produziert. Rein theoretisch ist die Strategie eigentlich Quantität über Qualität in den meisten Fällen. Aber viele, viele der Babys überleben gar nicht erst die ersten Wochen ihres Lebens, weil die sind so klein. Auch die große Lederschildkröte beginnt als Baby mit einer Panzerlänge von gerade mal ungefähr 5 Zentimetern. Und das heißt, es gibt unglaublich viele Fressfeinde, ne? Seevögel, Raubfische, Kojoten und so weiter. Und das heißt, wir sagen immer so, im natürlichen Bereich, dass nur vielleicht eine von 1000 die Geschlechtsreife überhaupt erlangt. Wow. Das ist so das Generelle. Und dann ist es natürlich so, je größer die werden, mit jedem Zentimeter wächst eigentlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie eben überleben. Aber dann kommen wir Menschen halt ins Spiel. Dann kommt halt die Fischerei und andere Sachen, die Verschmutzung. Ich meine, wir schätzen, dass zwischen 50% und 80% aller Meeresschildkröte, die gerade in unseren Meeren schwimmen, Plastik im Bauch haben. Ja, das sind alles so Sachen, die da halt mit reinspielen. Und deswegen müssen wir echt gucken, naja gut, dann, wenn die Babys oder wenn wir nicht mehr genügend Babys produzieren können, dann müssen wir halt schauen, ob die Juvenilstadien nicht irgendwie, ob wir nicht an die kommen und die irgendwie ein bisschen besser beschützen können.
Plastik im Bauch erinnert mich an natürlich das eine Video, auf das du seit Jahren jetzt unweigerlich und ständig angesprochen wirst. Wahrscheinlich kannst du es gar nicht mehr hören. Wie gesagt, ist schon einige Jahre her. Da hast du bei YouTube ein Video hochgeladen, das für einigen Wirbel gesorgt hat. Vielleicht ganz kurz, was war das für ein Video? Was war darauf zu sehen?
Ja, es war ein Video, das letztendlich ein bisschen Teil meiner Doktorarbeit dokumentiert hat. Mhm. Wir waren da gerade vor Costa Rica und haben 2 Olive Bastard Schildkröten besammelt. Also das heißt, ich habe da ja einige Schildkröten aus dem Wasser gefangen, um Gewebeproben zu nehmen und so verschiedene andere Daten. Und dieses eine Männchen, das wir da an Bord hatte was Komisches in der Nase gehabt. Und als mein Kollege es rausgezogen hat, habe ich es halt einfach mal gefilmt. Wir dachten, dass es irgendwie so eine Art Parasit oder sowas wäre und stellte sich eben raus, dass es ein Plastikstrohhalm war. Und das hat natürlich schon, also auch bei uns, für ziemlich viel Unglaublichkeit gesorgt, weil einfach, es kann ja nicht sein, dass so eine Schildkröte mit so einem Plastikstrohhalm da durch die Gegend schwimmt. Ja. Hat sie aber.
Also der steckte wirklich fest in ihrer Nase drin, ne?
Der steckte fest in ihrer Nase drin. Also es gibt halt so eine Verbindung zwischen Mundraum und Nase, der eigentlich genutzt wird, um Wasser auszuspucken. Also wenn die Schildkröten unter Wasser fressen, ist es ja so, die schlucken letztendlich auch Meerwasser. Mhm. Und bevor sie dann alles in den Magen runterschlucken, ist es so, dass sie normalerweise mit geschlossenem Mund das Wasser, das Überschüssige durch diese Verbindung durch die Nase wieder ausstoßen. Und wir vermuten, dass eben der Strohhalm vielleicht mit irgendwas anderem aufgenommen wurde und dann, da das relativ leichtes Plastik ist, eben mit dem Wasser versucht hat, wieder rauszuschwimmen und dann aber in dieser Verbindung stecken geblieben ist, weil von der Biegung passt es halt wirklich perfekt auf diese Krümmung von dieser Verbindung.
Ja.
Und in der Zwischenzeit ist es sogar so, natürlich guckt jetzt jeder den Schildkröten in die Nase, haben wir halt wirklich, mein Kollege selber hat nochmal eine Plastikgabel gefunden in der Nase von der Schildkröte. Eine andere Gruppe hat einen Löffel gefunden und ich weiß immer noch nicht wie, weil der Löffel war letztendlich nur der Stiel war genau in dieser Verbindung und der Teil, den man sich in den Mund steckt, war immer noch so am Gaumen hat der geklebt. Ich habe nochmal einen Lollipop-Stick in der Nase gefunden. Also irgendwie scheint das öfter zu passieren, als wir dachten. Aber ja, dieser Plastikstrohhalm war halt das allererste Mal, dass es irgendjemand gefunden hatte. Und naja, ich glaube, jeder hat sich auch ein bisschen schuldig gefühlt. Ich meine, so ein Plastikstrohhalm hat wahrscheinlich schon jeder mal benutzt. Und es war einfach so dieses Sinnbild von unnötigen Plastik, ne, das wir ständig benutzen. Dieses Wundermaterial, was wir halt, was so viele hunderte Jahre überdauern kann, was so viele Sachen ermöglicht in der Technologie und Medizin, wird dann für so Sachen verwendet, die einfach total unnötig sind. Und ja, das war irgendwie genau das, glaube ich, das Video hat halt einfach einen Nerv getroffen, ne, mit Einmalplastik und sowas.
Ja, es ist ja auch ein recht emotionales Video. Hat einen Nerv getroffen, in der Tat. Was hat es nach der Veröffentlichung ausgelöst oder vielleicht auch bewirkt?
Ja, also es kam natürlich in so Wellen, würde ich mal sagen. Mhm. Am Anfang war es eher, glaube ich, diese Sensationsgeilheit der Medien, die da irgendwie drauf angespielt hat.
Weil es eben wirklich so ein Sinnbild ist, wie du schon sagst, ne? Also da muss man jetzt auch nicht mehr viel erklären und noch lange Texte schreiben und lesen, sondern das ist ein relativ starkes Bild.
Ja, und es ist natürlich auch sehr, sehr blutrünstig irgendwie, ne? Also das ist ja Clickbait ohne Ende. Mhm. Also. Und dann war es halt so, in der nächsten Welle war es halt wirklich so, dass ganz viele Menschen und Organisationen, die sowieso schon so an einer ähnlichen Thematik vielleicht gearbeitet haben, das Video wirklich genutzt haben, um so ein bisschen Momentum zu schaffen. Und dann mit den Jahren ist es wirklich immer wieder dazu gekommen, dass es halt auch in irgendwelchen Anhörungen, in irgendwelchen politischen Sachen benutzt wurde. und letztendlich auch dazu geführt hat, dass wirklich ganz große Firmen wie Alaska Airlines, Starbucks und so weiter Strohhalme, Plastikstrohhalme, aber auch anderes Einmalplastik einfach verboten haben oder nicht mehr benutzen. Und die EU zum Beispiel ja auch letztendlich Gesetze gegen Einwegplastik geschaffen hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass es alles mein Video war, aber es war so ein bisschen der erste Stein, der ins Wasser gefallen ist. Mhm. Und es hat so kleine Wellen irgendwie geschlagen und es wurden dann immer größere Wellen, Leute, die halt ihren Teil noch dazu gegeben haben. Und in dem Fall ist es so, finde ich, dass eigentlich was sehr, sehr Schreckliches dann doch irgendwie noch sich in was sehr Sinnvolles verwandelt hat. Weil ich glaube, die Chitcourt hat jetzt nicht so viel Spaß mit diesem Strohhalm in der Nase gehabt, auch nicht damit, dass wir ihn entfernt haben. Aber irgendwie war es nicht, es hat irgendwie doch einen Sinn gehabt, ja. Das Ganze.
Ja, ja, absolut, ja. Wie würde es dieser Schildkröte ergehen, wenn, oder wäre es ihr ergangen, wenn ihr den Strohhalm nicht entfernt hättet? Also gehen diese Tiere für gewöhnlich an derlei dann auch zugrunde?
Ja, also erstmal ist es ja so, wie gesagt, sie brauchen diese Verbindung, um das Wasser immer wieder auszuspucken. Das ist das eine. Zum anderen hätte es schon dazu führen können, dass halt irgendwelche krassen Infektionen sich da hätten bilden können. Und man muss auch ganz klar das sagen, dass der Geruchssinn bei Meeresschildkröten wirklich der ausgeprägteste Sinn ist. Also es ist wirklich der Sinn, mit dem sie Unterwasserbeute aufspüren und wahrscheinlich sogar auch ihre Partner aufspüren, solche Sachen. Deswegen, glaube ich, war es schon gut, dass wir ihn entfernt haben. Weil ja, sonst hätten wir nicht gewusst, was damit passiert. Also ich meine, ich sage immer den Leuten, naja, stellt euch vor, ihr müsstet jetzt mit so einer dicken, harten Spaghetti in eurer Nase irgendwie weiterleben. Ja. Also so cool ist das wahrscheinlich nicht.
Ja, du hast es gerade umrissen. Das Video hat einiges bewirkt für die Schildkröten, auch im Corporate-Bereich, aber ja auch für dein ganz persönliches Leben. Ich glaube, das war schon auch einer der Faktoren, die dann dazu geführt haben, dass du schlussendlich deine eigene Nichtregierungsorganisation gegründet hast. Du bist Botschafterin des World Cleanup Days geworden und so weiter und so fort. Aber vielleicht machen wir an der Stelle doch nochmal auch einen kleinen Schritt zurück. Zu der Frage, wie das für dich eigentlich alles angefangen hat. Wie wurde dein Interesse an Meeresschildkröten geweckt? Oder je nachdem, was zuerst da war, auch an Biologie oder auch konkret an Meeresbiologie?
Ja, also ich bin erstaunlicherweise nicht irgendwo aufgewachsen, direkt am Meer. Aha. Ich bin in einem kleinen Ort im Ruhrgebiet aufgewachsen. Und ich hatte aber das Glück gehabt, dass meine Eltern Meeresmenschen sind, würde ich sagen. Das heißt, wir haben eigentlich die meisten unserer Ferien am Meer verbracht. Allerdings Nordsee, Ostsee, als jetzt irgendwie die Karibik. Allerdings war mein allererster Urlaub am Mittelmeer, in Griechenland. Und da war es wirklich so, dass es mir irgendwie ein bisschen unheimlich war, damals ins Wasser zu gehen, weil ich dachte, da schwimmt irgendwas unter der Wasseroberfläche und es war mir nicht so ganz geheuer. Aber mein Papa ist so ein ganz pragmatischer deutscher Ingenieur und der hat das irgendwie nicht hingenommen, dass ich da gerade so ein Tantrum geschmissen habe und hat mir dann einfach so eine Schwimmbrille gekauft und gesagt, jetzt guck mal da rein, da ist nichts, wovor du Angst haben musst. Und das war wirklich so der Punkt, wo, ich fand das total spannend. Also ich weiß noch, dass ich auf dem Bauch in den Wellen gelegen habe und die ganze Zeit mir diese Fische angeguckt habe. Und dann war es eigentlich eher problematisch für meine Eltern, mich wieder aus dem Wasser zu bekommen. Und dann zusätzlich war es noch so, dass mein Vater ganz viele Bücher von Hans Haas hatte, der natürlich seine Frau Lotte hatte, mit der er da tauchen gegangen ist. Und auch Jacques Cousteau und Filme von Jacques Cousteau, die ich dann im Fernsehen sehen konnte. Und ich glaube, es war schon wirklich für mich im Kindergarten klar, ich will Unterwasserforscherin werden. Und dann habe ich relativ viel eigentlich gemacht, glaube ich, das irgendwie dahin geführt hat. Also ich habe halt bei Greenpeace im Green Team Unterschriften gegen die Waljagd gesammelt und habe damals wirklich alles, was ich finden konnte. Also meine große Liebe waren Buckelwale. Mhm. Das heißt, ich habe in der Jugendbibliothek und in der Schulbibliothek wirklich alle Magazine durchforstet, um Artikel über Buckelwale zu finden, Lexika, Bücher und so weiter. Ich hatte riesige Ordner gehabt, wo ich diese Schwarz-Weiß-Kopien hatte von diesen Artikeln. Und dann irgendwann habe ich halt angefangen, Bio zu studieren, weil ich wusste, alles klar, das ist halt das, was man als Forscherin dann machen müsste. Und dann war es eigentlich so, dass ich in Hamburg studieren wollte für mein Hauptstudium, aber die haben damals die Diplomanten nicht mehr genommen. So alt bin ich halt schon. Ich habe noch als Diplomantin studiert. Aha. Aber dadurch, dass ich dann in Würzburg gelandet bin, hatte ich eben diese Möglichkeit, dieses Praktikum in Costa Rica zu machen. Und obwohl ich Meeresschildkröten wirklich vorher gar nicht so auf dem Radar hatte, war das wirklich eigentlich so das, was alles geändert hat. Also sonst hätte ich wahrscheinlich, wäre ich Buckelwalforscherin geworden.
Warum hat das so viel geändert? Was am Thema Meeresschildkröten, was an diesen Tieren hat dich so sehr fasziniert und interessiert und berührt?
Ja, es ist schon wirklich magisch, wenn man dabei ist, wenn eine Meeresschildkröte nistet und vor allem eine Lederschildkröte. Also es ist schon, die anderen Arten sind auch alle ganz nett, aber Lederschildkröten sind auch noch echt nochmal special. Und vor allem weiß man natürlich schon ein bisschen irgendwie bei Meeresschildkröten, wenn man halt dieses ganze Training mitmacht. Man weiß halt, wie viele Millionen von Jahren sie eigentlich schon auf unserem Planeten sind. Und das ist erst wirklich ein Problem, das ist erst problematisch für sie geworden, ist in den letzten paar hundert Jahren und eigentlich nur aufgrund dessen, dass wir Menschen auf der Bildfläche erschienen sind. Und da fühlt man sich auch wieder so ein bisschen schuldig. Zumindest ich habe mich schuldig gefühlt, weil ich gedacht habe, es kann ja nicht sein, dass diese Tiere, die im Fall der Lederschildkröte schon seit 90 bis 110 Millionen Jahren auf unserem Planeten existieren, dass es die vielleicht in den nächsten 10, 20 Jahren auf einmal nicht mehr geben könnte. Ja. Und was mich halt auch echt fasziniert war, war die Art der Arbeit, weil man kann wirklich so, so nah an diese Tiere heran, ohne sie betäuben zu müssen oder sie unbedingt festhalten zu müssen. Das heißt, man arbeitet wirklich mit den Gegebenheiten, dass sie eben so gechillt sind, wenn sie nisten, und man einfach dabei sein darf. Das hat schon irgendwie, das ist ein Privileg und ja, es ist einfach pure Magie.
Widmest du dich auch heute noch in allererster Linie den Lederschildkröten oder geht deine Arbeit, deine Forschung darüber hinaus?
Also meine Forschung geht definitiv darüber hinaus. Auch wenn ich Lederschildkröten ganz toll finde, ja, ist es halt auch so, dass es natürlich zum Beispiel die echte Karettschildkröte gibt, die eigentlich global noch ein bisschen schlechter dasteht als die Lederschildkröte, die aber aus irgendeinem Grund an unserem Lederschildkrötenstrand oder unserem historischen Lederschildkrötenstrand gerade ganz, ganz stark zugenommen hat in ihren Zahlen. Und wir eigentlich gar nicht so viel über diese Art wissen. Also ich habe mich in meiner Doktorarbeit ganz viel damit beschäftigt, wo denn so unsere Wissenslücken sind in den einzelnen Arten. Und es gibt wirklich Arten, die sind so ein bisschen, hört sich blöd an, aber ein bisschen überforscht. Und es hat damit zu tun, also meine Theorie ist dazu, dass natürlich einige Arten viel, viel näher an einigen Universitäten nisten. Also wenn man jetzt sich mal anguckt, ja, die ganzen Universitäten in Nordamerika, die haben letztendlich wirklich fast in ihrem Garten die grüne Schildkröte, die unechte Karettschildkröte nisten, teilweise auch die Lederschildkröte. Und das heißt, es ist einfach zu einfach, seine Studenten einfach mal kurz auf den Strand dort zu schicken und irgendwelche Studien machen zu lassen. Das Gleiche gilt eigentlich auch für Australien. Mhm. Und die echte Karettschildkröte, die nistet eben halt in sehr, sehr tropischen Gefilden und teilweise auch in sehr, sehr kleinen Zahlen auf kleinen Inseln. Und es ist gar nicht so einfach, die manchmal irgendwie zu erreichen. Und deswegen ist es so, dass ich gerade in den letzten Jahren sehr viel Forschung betreibe zu dem, was machen echte Karettschildkröten, wenn sie nicht nisten? Wo schwimmen sie hin? Wo sind die Verbindungen zum Beispiel von unseren Populationen zu den Fressgebieten und sowas?
Wie versuchst du das rauszufinden? Wie forschst du an solchen Fragen?
Also ich benutze ganz häufig Satellitensender. Das heißt, das sind so kleine Kästen, die man auf die Schildkröten draufklebt und die jedes Mal, wenn die Schildkröte an der Wasseroberfläche ist, zum Atmen sich mit dem oder einigen mehreren Satelliten im Himmel verbinden und letztendlich einen GPS-Punkt erstmal rübersenden und zum anderen auch noch Daten, also zum Beispiel die Wassertemperatur, die Tauchtiefe und solche Sachen. Und der Satellit sendet mir dann diese Daten auf den Rechner. Und da kann ich wirklich live dabei sein auf den ganzen Reisen, die die Schildkröten so unternehmen. Ist super, tolle Technik und viele Fragen, die man halt auch beantworten kann. Unter anderem auch mit Daten, die halt anderweitig gesammelt werden, zum Beispiel von der NASA, wo das Chlorophyll ist, wie die Wassertemperaturen generell sind, kann man natürlich auch Rückschlüsse ziehen, ja nicht nur wo sie sind, sondern auch warum sie genau da sind und nicht woanders.
Hm. Ja, ist spannend. Und das natürlich dann vor allem auch im Zeitverlauf, nicht wahr? Also wenn man das dann nicht nur einmal oder zweimal macht, sondern über Jahre hinweg und dann Muster sich herauskristallisieren, die sich vielleicht auch verändern, dann lassen sich daraus bestimmt spannende Rückschlüsse ziehen, wie sich bestimmte Veränderungen im Lebensraum, im Wasser, in was auch immer auswirken und ob sie sich auswirken. Und das sind natürlich wahnsinnig wichtige Informationen, weil man dann auch wieder handfest argumentieren kann, was die Auswirkungen des Klimawandels, der Verschmutzung und all dessen, was das für Auswirkungen sein können, wie die aussehen.
Genau, also zum Beispiel im Moment sitze ich gerade mit anderen Leuten und wir updaten eigentlich unsere Regierung in Sachen, wo müssten eigentlich noch mehr Schutzgebiete eingerichtet werden. Und da geht es halt auch nicht nur um die terrestrischen Gebiete, sondern eben genau um die Schutzgebiete im Wasser. Mhm. Und da sage ich im Prinzip von der Schildkrötenseite her, okay, wir haben hier und hier gewisse Hotspots, ne, wo, was weiß ich, 90% unserer Schildkröten, die oder die Schildkröten, die ich besendet habe, sich aufhalten. Das heißt, es würde Sinn machen, genau da ein Schutzgebiet einzurichten, weil dann würde man natürlich sehr viele Tiere auf einem Schlag irgendwie schützen können. Dafür wird das halt auch benutzt.
Wie schwer ist es für dich, dir Gehör zu verschaffen, als sozusagen als Stimme der Schildkröten in Costa Rica?
Es war irgendwann mal schwieriger. Ich glaube, in der Zwischenzeit habe ich einfach ein gewisses Standing. Mhm. Dafür habe ich aber auch hart gearbeitet. Und in der Zwischenzeit werde ich wirklich auf solche Sachen oder für solche Sachen auch eingeladen, einfach weil ich auch gewisse Daten sammle, die andere Leute eben nicht sammeln.
Ja.
Und das ist natürlich schön zu wissen, dass man einfach dann auch respektiert wird von der Community dort. Aber es war auch nicht immer so. Irgendwann war ich halt auch mal die junge Ausländerin, die von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte und die man sowieso nicht ernst nehmen musste.
Das war, ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass dir gerade in der Anfangszeit wahrscheinlich auch viele Vorurteile entgegengebracht worden sind, oder? Ach ja, niedlich, die Deutsche, die junge Dame, die jetzt hier irgendwie meint, ach ja, Schildkröten, meine Passion.
Genau.
Der man jetzt aber nicht unbedingt zuhören muss, um irgendwelche politischen Entscheidungen herbeizuführen.
Nein, und ich meine ganz ehrlich, es gibt auch immer noch Männer, die irgendwie meinen, dass man mir nicht zuhören muss, aber also ich vergeude da ganz ehrlich gar nicht mehr meine Zeit. In der Zwischenzeit ist es halt so, dann sage ich halt, hier sind die Daten und letztendlich, was die erzählen, ist ja eh egal, weil letztendlich geht es ja darum, die Daten, die gesammelt werden, die halt eben in diese Berichte einfließen und die Karten, die erstellt werden und die Daten sprechen für sich, also da muss ich nichts zu sagen.
Wie war das damals für dich? Also du hattest dieses Uni-Projekt, bist in dessen Rahmen nach Costa Rica aufgebrochen. Wie hat sich die Entscheidung dann ergeben, tatsächlich auch nach Costa Rica zu ziehen und diesem Thema, diesem Ort und diesem Tier tatsächlich dein Leben zu widmen? Zumindest jetzt erstmal fürs Erste.
Ja, das war sehr lustig. Also ich war ja wirklich Praktikantin im Prinzip das erste Jahr da. Da war ich für 4 oder 5 Monate dort. Und dann war es so eigentlich, dass mein Chef so, ich glaube, halb scherzhaft, halb nicht so scherzhaft meinte, na, willst du nicht für uns arbeiten? Und dann meinte ich so, hey, ich muss erstmal zu Ende studieren, ich muss ja noch meine Diplomarbeit schreiben. Und dann meinte er halt so ganz, ja, kannst du doch hier machen. Und dann habe ich gesagt, könnte ich wirklich? Und dann habe ich mir in Deutschland eben ein Thema überlegt und habe mir eine Professorin gesucht, die bereit war, mich dort zu betreuen. War lustig, weil meine Professorin hat nichts mit Meeresschildkröten zu tun, sondern die ist eigentlich Ameisenforscherin.
Oh Gott, ich hatte schon Angst, du sagst Ameisenbärenforscherin, das Thema verfolgt mich. Aber das ist eine andere Geschichte. Unsere Hörerinnen und Hörer wissen, was ich meine, glaube ich.
Ja, Ameisenbären sind interessant. Da hatte ich gestern noch ein Gespräch drüber gehabt, aber ja, das ist wirklich ein anderes Thema.
Sagt dir Lydia Möcklinghoff was?
Natürlich.
Ach ja, mit der war ich kürzlich noch in Tansania unterwegs. Die ist gelegentlich unsere Co-Moderatorin bei Weltwach. Eine gute Freundin von mir. Aber wie du dir denken kannst, Ameisenbär ist immer mal wieder ein Thema bei uns.
Alles klar, nee, keine Ameisenbärenforscherin, eine Ameisenforscherin. Und sie arbeitet halt viel mit Genetik und deswegen habe ich damals dann eben eine genetische Studie an den Lederschildkröten gemacht. Also ich wollte herausfinden, mit wie vielen Männchen sich die Weibchen letztendlich verpaaren und habe dafür die Babys besammelt und die Weibchen und konnte dann letztendlich immer Rückschlüsse ziehen, wie viele Väter ein Nest zum Beispiel hatte. Und dann war es wirklich so, dass ich eigentlich nur noch mit den Proben im Gepäck einmal kurz nach Deutschland zurückgereist bin, dort die Proben im Labor ganz rudimentär ausgewertet habe und mit den Rohdaten mit Sack und Pack nach Costa Rica ausgewandert bin, weil ich eben einen Job hatte und habe dann angefangen zu arbeiten und habe gleichzeitig eigentlich meine Diplomarbeit geschrieben. Ohne Strom, ohne Internet. Das war auch noch ganz interessant.
Oh Mann. Wie lange bist du jetzt schon in Costa Rica?
Ich glaube, also so grob. Mindestens 16 Jahre grob geschätzt. Ja.
Also ist wirklich mittlerweile dein Zuhause, deine Heimat, kann man das so sagen?
Ja, also ich habe ja einen großen Teil meines Erwachsenenlebens dort verbracht.
Mhm. Wie? Also wahrscheinlich ist es jetzt auch schwer für dich, das so zusammenzufassen, auf den Punkt zu bringen. Aber wie sieht dein Leben, dein Alltag heute aus in Costa Rica? Ich kenne Costa Rica nur als Besucher. Ich war 2 Wochen da, that's it. Schöne, wunderschöne Natur, nette Menschen, das Typische. Aber du hast ja eine ganz, ganz andere Perspektive auf das Land und in das Land hinein.
Ja, also ich würde sagen, es ändert sich auch immer mal wieder. Ja. Pandemie natürlich auch wieder eine ganz andere Situation. Aber generell ist es halt so, man ist immer sehr eng mit den Projekten irgendwie verknüpft, für die man gerade arbeitet. Das war früher so und ist auch heute noch so. Und ganz intensiv sind eben die Nistsaisons. Also das heißt, sobald die Weibchen wieder anfangen, an den Strand zu kommen, ist es eben so, man hat diese Strandpatrouillen, diese Nachtpatrouillen, die laufen halt jede Nacht von 7 Uhr abends bis ungefähr 4.30 Uhr morgens. Dafür müssen Pläne erstellt werden, dafür muss man selber patrouillieren. Morgens muss man teilweise auf den Strand, dann gibt es natürlich Daten, die übertragen werden müssen. mit Leuten, mit denen geredet werden muss, Leute, die rekrutiert werden müssen, Studenten und so weiter, Logistik, die irgendwie geklärt werden muss. Nachmittags gibt es Strandsäuberungen oder unser Mangrovenaufforstungsprojekt oder es kommen irgendwelche Spender, die betreut werden müssen. Dann, wenn die Schlupfsaison beginnt, dann ist es so, dass wir meistens fast jeden Tag eigentlich irgendwelche Nester haben, die wir exhumieren müssen. Also sagt man gar nicht exhumieren auf Deutsch, also so eine Art Nestinventur machen müssen. Und dann beginnt das Ganze wieder von vorne. Also es ist halt immer eigentlich was zu tun. Und meistens kann man das auch mal nicht so ganz 100% abschätzen, ne, morgens, was jetzt wirklich zu machen ist, weil ganz viele Sachen auch relativ spontan irgendwie sich ergeben, je nachdem, was gerade nachts vorher passiert ist. Dann habe ich auch noch einen Hund, den habe ich aber auch seit der Pandemie, die Fiona. Und da muss ich sagen, bin ich halt in den letzten Jahren echt sehr, sehr krass tief in das Thema Naturschutzhunde eingetaucht. Also das heißt, Hunde, die letztendlich dafür gebraucht werden, um irgendwelche Naturschutzthemen zu bearbeiten. Also es gibt da ganz verschiedene Kategorien. Es gibt Hunde, die wirklich irgendwelche Tiere beschützen zum Beispiel oder ihre Ranger beschützen. Aber es gibt eben auch die Kategorie von Spürhunden, die helfen, entweder invasive Arten aufzuspüren, sodass sie entfernt werden können, oder die Wissenschaftlern helfen, gewisse Arten überhaupt erst zu finden, von denen eben Daten genommen werden. In unserem Fall ist es so, dass ich Fiona ausgebildet habe, um verloren gegangene Babys aus dem Treibholz zu bergen. Und Eier, also manchmal passiert es halt schon, dass uns irgendwie ein Weibchen flöten geht. Also wir haben die irgendwie verpasst.
Ja.
Die Eier sind schon im Sand. Wir können die leider überhaupt nicht mehr natürlich belassen an dem einen Strand, weil eben das Wasser viel zu hoch ist. Und dann ist es manchmal echt schwierig, diese Eier wiederzufinden. Das kann uns wirklich 2 Stunden kosten, wenn wir sie überhaupt finden. Und Fiona findet sie halt innerhalb von ein paar Minuten, wenn überhaupt ein paar Minuten.
Toll, also es klingt nach einer sehr gewinnbringenden, bereichernden Arbeit. Ich kann mir aber vorstellen, dass es mitunter auch eine wirklich anstrengende Arbeit ist. Also eine Arbeit auch gegen viele Widerstände, was die politische Dimension anbetrifft, aber auch ja eine Arbeit durchaus gegen die Zeit. Also du hast ja angesprochen, wie ernst es bestellt ist, um zum Beispiel die Lederschildkröte. Zu diesen Herausforderungen passt auch ein Kommentar, den niemand Geringeres als Jane Goodall zu deinem Buch geschrieben hat. Die war bei uns auch schon 2-mal zu Gast im Podcast und sie hat über dein Buch geschrieben: Wenn Sie das Buch von Christine Figener lesen, bekommen Sie eine Vorstellung von den Schwierigkeiten, mit denen diejenigen konfrontiert sind, die sich in der heutigen materialistischen und oft gleichgültigen Welt für den Schutz der Natur einsetzen. Und Sie werden feststellen, dass nur jemand, der so leidenschaftlich und engagiert ist wie die Autorin, durchhalten kann, obwohl ihr jedes Mal das Herz bricht, wenn sie eine der von ihr studierten Meeresschildkröten verliert. Zitat Ende. Das klingt ja fast schon ein bisschen für mich danach, dass Jane da auch ein Stück weit in ihre eigenen Wahrnehmungen und Erinnerungen, was ihre Arbeit mit den Schimpansen anbetrifft, eingedrungen ist und sich dadurch auch ein Stück weit mit ihr identifiziert, weil es natürlich für sie auch eine starke emotionale Bindung zu vielen Tieren gegeben hat, die sie im Laufe ihrer wissenschaftlichen Karriere und dann auch als Aktivistin kennengelernt hat. Wie ist das für dich? Wie groß sind die Herausforderungen, wie groß sind auch die Rückschläge, mit denen du in deiner Arbeit zurechtkommen musst?
Ja, also ich glaube, die Arbeit ist halt körperlich anstrengend, das ist eine Sache. Das merke ich jetzt wirklich, es hört sich so blöd an, aber ich werde halt wirklich älter. Also so körperlich ist es halt auch nicht immer das Gleiche, wenn man so den Strand, also wir laufen ja teilweise bis zu 20, 30 Kilometer pro Nacht auf weichem Sand und so. Mein Knie macht zum Beispiel nicht mehr ganz so, wie ich es möchte. Aber das andere ist wirklich das Mentale. Also das heißt, man wird ja wirklich... Und es wird ja nicht einfacher. Also wenn man irgendwie eine abgeschlachtete Schildkröte mal wieder sieht, es ist halt unglaublich frustrierend, weil es halt immer diese eine von 1000 war, die es ja eigentlich schon geschafft hatte.
Ja.
Und dass man irgendwie so das Gefühl hat, gegen Windmühlen zu arbeiten. Man versucht die Leute irgendwie davon zu überzeugen, dass man es nicht mehr machen sollte. Aber man versucht auch gleichzeitig nicht zu urteilen, weil natürlich auch gewisse finanzielle Notdürftigkeiten irgendwie da existieren oder Bedürfnisse existieren. Und man versucht immer, Lösungswege zu finden, die irgendwie auch der einheimischen Bevölkerung irgendwie weiterhelfen. Und trotzdem passieren solche Dinge auch teilweise von Leuten, denen man eigentlich vertraut hat, die einem in den Rücken fallen. Leute, die einem wirklich einfach nur Hindernisse in den Weg stellen. Das sind so die Sachen, wo man wirklich eigentlich verzweifeln könnte, die mich unglaublich wütend machen. Aber ich habe mir halt irgendwann gesagt, also ich will nicht diese alte, verbitterte Frau werden und ich möchte einfach, wenn ich diese Wut verspüre, dass ich das einfach nutze, um mehr zu machen, um weiterzumachen. Das Blöde ist halt natürlich auch, dass man sich immer so ein bisschen schuldig fühlt, ne? Also man kann jetzt nicht, oder ich kann es zum Beispiel nicht jetzt sagen, so, ach, psch, jetzt lasse ich das halt einfach alles mal, ich kann einen Scheiß nichts alleine ja, machen, genau. Ganz genau. Weil ich würde schon irgendwie das Gefühl haben, ich lasse halt meine Schildkröten im Stich. Also das wäre schon so, dass ich das, glaube ich, nicht könnte. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, es ist natürlich, wir kriegen so viele schöne Sachen auch zu sehen. Jedes Mal, wenn halt die Babys schlüpfen und jedes Mal, wenn wir, weiß ich nicht, ein Kind wiedersehen, das halt sich so daran freut, einer lebenden Schildkröte zu begegnen. Oder wenn ich sehe jetzt in der Zwischenzeit unser Team gerade, das ist der jüngere Teil des Teams, das sind alles die ehemaligen Kinder, die ich halt vor 10, 15 Jahren noch unterrichtet habe in den Schulen, in unserem Umweltbildungsprogramm, dass die jetzt diejenigen sind, die letztendlich uns helfen, den Strand zu patrouillieren und so. Und natürlich auch jetzt, auch auf der Buchtour, es ist halt einfach so schön zu sehen, dass ich einfach nicht alleine bin. Ja, es gibt so viele Menschen, die sich für dieses Thema interessieren, die für dieses Thema brennen, die was verändern wollen. Und zumindest ist es dann nicht so, dass man sich so ganz ohnmächtig fühlt irgendwie. Und ich bin, glaube ich, bin eigentlich auch Hardcore-Optimistin, das muss ich auch sagen. Also.
Okay, das hilft wahrscheinlich, ja. Aber man muss diesen Optimismus natürlich dann auch irgendwie am Leben halten. Und ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe einen Fernsehbeitrag gesehen über dich. Da zeigst du dem Filmteam einen Ort, an dem du dich begibst, wenn du abschalten und wenn du Kraft tanken möchtest. Das ist ein Fluss, glaube ich. Was ist das für ein Ort? Was ist dort, das dir so gut tut?
Ja, das ist unsere Lagune. Das ist ein Mangroven-Wetland-Area und es ist halt einfach sehr, sehr still und es gibt halt keine Menschen dort. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist es halt wirklich Menschen, die mich irgendwie aus der Balance schmeißen ganz oft. Und da muss ich halt einfach wieder irgendwie so ein bisschen zu mir selbst finden, damit ich das alles rocken kann. Ja, und da gehe ich halt echt ganz gerne auch mit Fiona, mit meinem Kajak eben in die Mangroven und paddel so einfach vor mich hin und guck mal nicht auf mein Handy und krieg da irgendwelche schlechten Nachrichten oder irgendwelche WhatsApp-Nachrichten von Leuten, die irgendwas von mir wollen. Ja, damit man einfach mal wieder die Batterien so ein bisschen aufladen kann. Das ist immer ganz wichtig.
Ja, also mal fernab von allem, von den stressigen Nachrichten von Menschen, um dann Energie zu haben, dich natürlich auch wieder mit eben jenen Menschen auseinanderzusetzen. Du hast das gerade in so einem Nebensatz anklingen lassen, dass zum Beispiel mittlerweile viele der Patrouillen an den Stränden ehemalige Schüler sind, die du unterrichtet hast. Das verstehe ich so, dass du durchaus auch über die reine wissenschaftliche Arbeit hinaus auch mit den Communities vor Ort zusammenarbeitest?
Ja, auf alle Fälle. Also das ist, es ist, glaube ich, die einzige Art und Weise, wie man Naturschutz überhaupt nachhaltig gestalten kann, meiner Meinung nach. Mhm. Man kann halt nicht als weißer Mensch irgendwie in die tropischen Gefilde kommen und sagen so, du, ihr dürft das jetzt aber nicht mehr, wir zäunen jetzt hier alles ein und ihr seht, wo ihr bleibt. Also man muss, weil sonst ist wirklich alles nur so eine Art Pflaster, ne? Es ist eine klaffende Wunde, die blutet und man versucht dann mit diesen Patrouillen so ein Pflaster irgendwie zu erschaffen. Aber es geht ja eigentlich darum, diese Wunde zu schließen und die ganzen Gründe, warum überhaupt gewildert wird, letztendlich zu beseitigen. Ja. Und das ist ja jetzt nicht so, dass die Menschen irgendwie schreckliche Menschen sind. Das sind einfach Menschen, die nicht genug Geld haben, die in Gegenden leben, wo es nicht genug Arbeit gibt. Und da geht es halt oft darum, Alternativen zu schaffen. Und das ist ganz, in unserem Fall ist es einfach wirklich Arbeitsplätze. Deswegen versuche ich halt immer wieder mehr Geld aufzutreiben, damit wir halt auch mehr Leute im Prinzip anstellen können oder in irgendeiner anderen Weise einbeziehen können. Weil das ist wirklich das Einzige, was ich sehe, was wirklich langfristig dann auch irgendwas ändert. Weil die Idee ist ja nicht, dass ich die nächsten 50 Jahre jetzt Patrouille laufe, sondern die Idee ist ja eigentlich, dass irgendwann auch die Costa Ricaner an genau den Punkt kommen, in dem wir auch in Deutschland sind und sagen, hey, es ist nicht okay, Meeresschildkröteneier zu essen und Meeresschildkrötenfleisch zu essen.
Welche Rolle spielt bei alledem der Tourismus? Hilft der, weil Touristen sich für Meeresschildkröten interessieren, sie sehen wollen und dann auch Geld dafür bezahlen? Oder ist er vielleicht auch kritisch zu sehen, weil es zu viele Menschen gibt, die genau das, was du so wunderschön und magisch beschrieben hast, auch sehen wollen?
Es gibt beides, würde ich sagen. Es kommt halt darauf an, wo man hinschaut. Also Costa Rica hat ja immer noch einen sehr kleinen Tourismus, würde ich sagen, sehr ökologischen Tourismus. Und da kann der Tourismus wirklich helfen, weil natürlich, wenn die Einheimischen sehen, dass so eine lebende Schildkröte weitaus mehr Geld einbringt als jetzt eine tote Schildkröte, die kannst du halt nur einmal verkaufen, dann ändert sich natürlich auch was. Vor allem, wenn sie sehen, halt die Menschen kommen wirklich, um die Schildkröten zu sehen, ja, und das ist was Besonderes, dann fängt man natürlich auch an, diese Ressource zu schützen. Aber da gibt es natürlich auch andere Länder, wo es gar nicht so darum geht, dass der Tourismus sich um die Schildkröten dreht, sondern es geht einfach darum, dass es überhaupt Tourismus gibt. Florida, aber auch der Mittelmeerraum. Und da kann der Tourismus wirklich auch problematisch werden für die Schildkröten aufgrund der Hotels, die zum Beispiel zu nah am Strand gebaut werden und die dann Licht oder den Strand mit ihrem Licht verschmutzen, die Babys sich nicht mehr den Weg zum Wasser finden, die Weibchen nicht mehr den Weg zum Wasser finden.
Denn sie richten sich ja nach dem...
Genau, es geht ja darum um den Helligkeitsunterschied und normalerweise der hellste Ort ist eben der Horizont über dem Wasser, also ja. Die Sterne, der Mond, die sich da spiegeln. Aber wenn man da so eine Strandpromenade hat mit Straßenleuchten oder ein Hotel mit seinen Flutlichtern, dann laufen die Schildkröten halt landeinwärts und im Fall der Babys können die echt auch überfahren werden, auf der Straße zum Beispiel. Mhm. Ist gar nicht so selten, aber natürlich auch Strandmöbel, die da einfach mal so rumstehen, stellen wirklich ein Hindernis dar. Strandschirme, die in den Boden gerammt werden, da können Eier liegen. Selbst Burgen, also Sandburgen und Löcher sind Fallen für Babys, die da halt nicht mehr alleine rauskommen und am nächsten Morgen freuen sich eben die Seevögel über dieses Buffet von Babyschildkröten, das da am Strand liegt. Und letztes Jahr gab es so eine ganz dämliche TikTok-Challenge. Da ging es darum, wer das tiefste, größte Loch am Strand buddeln konnte. Das wurde überall gezeigt. Und meine Kollegen haben dann irgendwann mal angefangen, das zu dokumentieren, weil eben selbst nistende Weibchen in diese Löcher gefallen sind und dann nicht mehr alleine rauskamen.
Oh Gott.
Also total dämlich.
Ja.
Also nicht nachmachen zu Hause, bitte.
Abgesehen davon, dass es natürlich wahnsinnig traurig wäre, was würde denn passieren, wenn wir keine Meeresschildkröten mehr hätten, zum Beispiel die Lederschildkröten, aber auch andere Arten? Welche Rolle spielen diese Schildkröten im Ökosystem mehr?
Ja, also die 7 Arten sind alle sehr spezialisiert. Das heißt, die haben alle auch eine andere Funktion. Das ist vor allem aufgrund dessen, dass sie eben eine andere Nahrung haben. Also da haben wir zum Beispiel die grüne Meeresschildkröte. Das ist so die Vegetarierin unter den Meeresschildkröten. Die frisst vor allem Seegras und See- und Algen. Und die ist unglaublich wichtig für diese Seegraswiesen. Also die hält sie letztendlich gesund, weil sie immer wieder abgrast und eben dann neue Halme die Möglichkeit haben zu wachsen. Das ist auch wichtig für andere Tiere, die eben in den Seegraswiesen leben. Die echte Karettschildkröte, die frisst vor allem Schwämme. Mhm. Und Schwämme wachsen in Korallenriffen und haben leider die Tendenz, etwas schneller zu wachsen als die Korallen. Und wenn es keine Art wie die echte Karettschildkröte geben würden, dann würden diese Schwämme letztendlich über die Korallen wegwachsen. Also die würden die letztendlich verdrängen. Und natürlich brauchen wir auch Korallen. Also das Großteil unserer Sauerstoffs wird wirklich im Meer produziert, unter anderem auch in den Korallenriffen und sowas. Und im Fall der Lederschildkröte ist es so, Lederschildkröten sind fressen hauptsächlich Quallen. Und dadurch, dass wir auch unsere Meere so schön überdüngen, haben wir immer mehr so Quallen aufkommen, also in ganz, ganz großen Zahlen, was erstmal ein Problem für den Tourismus ist. Also es gibt ja immer wieder Berichte, wo wirklich Leute abreisen oder gar nicht erst kommen, wenn es halt diese Quallenplage gibt.
Ja.
Aber Quallen fressen auch Zooplankton. Und da wir auch unsere Meere überfischen, ist es so, dass wir halt ja natürlich möglichst schnell ganz viele Babyfische und dann erwachsene Fische haben möchten. Und die Babyfische fangen natürlich als so kleine Larven an und die sind Teil des Zooplanktons. Und das heißt, wenn es so viele Quallen gibt, dann werden die halt schon weggefressen. Das heißt, auch da gibt es dann ein Problem mit dem Nachwuchs der Fische. Und das heißt also, die Lederschildkröte ist letztendlich so eine Art, kümmert sich um eine Plage oder eine Sache, die zu einer Plage geworden ist. Es gibt wirklich eigentlich nur 2 Arten oder 2 Tiergruppen, die sich überhaupt hauptsächlich von Quallen ernähren. Das ist die Lederschildkröte und das ist der Sonnenfisch, Mola Mola.
Mhm. Ja. Nochmal eine andere Frage, Lederschildkröten, ist das die Schildkrötenart, die auch so wahnsinnig alt wird?
Also erstmal wissen wir gar nicht, wie alt Meeresschildkröten werden. Das heißt, was wir wissen ist, dass es je nach Art die Geschlechtsreife mit zwischen 15 und 45 Jahren erlangt wird.
Oh, Wahnsinn.
Und durch unsere Markierungsversuche wissen wir, dass Weibchen zumindest mindestens 10 bis 30 Jahre aktiv nisten.
Mhm.
Das heißt also, wenn jetzt, keine Ahnung, eine Art hast, die mit ungefähr 30 Jahren Geschlechtsreife erlangt und dann vielleicht 20 und 30 Jahre nistet, dann sind wir schon bei 50 bis 60 Jahren. Deswegen gehen wir davon aus, dass Meeresschildkröten so zwischen 50 und 90 Jahre alt werden können.
Mhm.
Aber das kann man halt auch nur feststellen, wenn die Meeresschildkröte, also das Alter wirklich feststellen, wenn die Meeresschildkröte tot ist und man sich den Oberarmknochen anschaut. Der hat nämlich Jahresringe, die man zählen kann. Und davor weiß man es eigentlich nicht. Es gibt so Anekdoten, die sagen, dass einige Tiere, die in Gefangenschaft gelebt haben, über 100 Jahre alt geworden sind, aber das ist auch mit Vorsicht zu genießen, weil es auch nicht mal so ganz klar ist, ob die wirklich wussten, wann die zum Beispiel geboren ist.
diese, was war das für eine Art, diese Darwin-Schildkröte? Ich habe gerade ihren Namen vergessen. Die hat ja auch.
Aber es war ja keine Meeresschildkröte.
Ja, genau, genau. Keine Meeresschildkröte. Ich schaue gerade mal nach.
Ja, ja, das ist die, also es gab Schildkröten, die, ich weiß nicht, mit der Crew von Darwin, glaube ich, zurückgebracht wurde oder mit Captain Cook oder so. Genau. Also die wurden wirklich relativ alt, aber das sind eben keine Meeresschildkröten, ne?
Genau,
also
das ist, ja, ja, das sind Galapagos-Schildkröten oder was es auch immer dann ist, ne? Aber ich will nur darauf hinaus, dieses Alter verschiedener Schildkrötenarten, das ist einfach so unendlich beeindruckend. Und selbst wenn es jetzt 50 oder 70 oder 90 Jahre sind, statt 150 oder eventuell bis zu 200, man weiß das ja alles nicht so ganz genau. Da umgibt noch mal eine Prise Magie, finde ich, diese Tiere. Und noch ein dringlicheres Bewusstsein, sie nach Möglichkeit zu schützen und nicht in einer unwürdigen Art und Weise verenden zu lassen.
Genau, auf alle Fälle. Ja, vor allem, wir wissen auch so Sachen nicht, ob Meeresschildkröten sowas wie eine Menopause haben. Also nachdem die Weibchen fertig sind mit den Nisten, ob da noch irgendwas danach kommt. Ne? Es bleibt spannend.
Es bleibt spannend. Gibt es etwas für diejenigen unter uns, die sich davon angesprochen fühlen, die gerne auch was tun würden? Gibt es Möglichkeiten, deiner Meinung nach, um diese Entwicklung in die richtige Bahn zu bringen? Du hast ja ausführlich beschrieben, wie wahnsinnig komplex und vielschichtig die Probleme eigentlich sind und dass es gar nicht den einen Hebel gibt, der sich jetzt irgendwie politisch umlegen ließe, um die Probleme, die sich da auftun, zu lösen.
Ja, also generell, glaube ich, geht es vor allem darum, unsere Konsumgesellschaft irgendwie ein bisschen zu verändern, ne? Also es geht darum, wirklich weniger zu kaufen. Also ich glaube, das ist ein ganz großer Anteil. Aber auch einfach sich mal so Gedanken darüber machen, wie wir wirklich leben. Ich meine, ich glaube, jeder weiß in der Zwischenzeit, was wir alles machen sollten, um den Klimawandel als Individuen zu bekämpfen. Weniger Fleisch essen, ne, mehr öffentliche Verkehrsmittel nehmen. Aber natürlich geht es auch darum, Politiker zu wählen, die halt, ja, denen die Klimakrise nicht scheißegal ist und sich vielleicht selber irgendwie politisch zu engagieren, damit es halt besser wird. Oder auch, ja, wenn wir über Plastik sprechen, na klar, wir können selber weniger Plastik benutzen. Wir können natürlich auch unsere Macht als Konsument benutzen, um eben ja eine andere Art von Nachfrage zu kreieren, sodass Hersteller eigentlich denken, der Zeitgeist geht schon in die Richtung kein Plastik mehr. Und natürlich auch da irgendwie gucken, dass man da politisch dem Ganzen einher wird, dass es irgendwie Politiker gibt, die sich trauen, diese Produzenten auch in die Verantwortung zu nehmen und Gesetze zu erlassen, die vielleicht jetzt nicht dem Kapitalismus so zusprechen, aber letztendlich dann sagen, hey, wir wollen kein Plastik mehr benutzen. Ich glaube, das geht alles. Weniger Fisch essen, definitiv wissen, wo der Fisch, den man isst, herkommt. Und wenn man es nicht weiß, vielleicht lieber gar keinen Fisch essen. Und dann kann man natürlich sich auch noch komplett, ne, direkt irgendwie irgendein Projekt besuchen als Tourist und damit dann die einheimische Bevölkerung zu unterstützen oder als Volunteer zum Beispiel mal, keine Ahnung, ein paar Wochen irgendwo mitarbeiten. Und natürlich, also Naturschutz hat nie Geld, die ganzen verschiedenen Organisationen direkt zu unterstützen. Also wirklich die Organisationen, die on the ground arbeiten. Also jetzt nicht die Großen, die das irgendwie vielleicht sich auf die Flagge schreiben, aber wirklich die Leute, die eben Patrouille laufen und sowas.
Also zum Beispiel deiner. Wie kann man dich denn unterstützen?
Zum Beispiel meine. Ja, es gibt tatsächlich in der Zwischenzeit einen Förderverein für mich, der wirklich auch aus ehemaligen Volontären gegründet wird oder von ehemaligen Volontären gegründet wurden, die, ich glaube, 2008 bei mir im Projekt waren. Ja, das ist ein deutscher Verein, das heißt, es gibt eine Spendenquittung, der heißt Proma e.V., also für das Meer auf Spanisch letztendlich. Proma, also pro-ma.org, das ist die Webadresse. Und da kann man entweder Fördermitglied werden, das ist immer am coolsten, weil dann ist es so eine kontinuierliche Geschichte, aber man kann natürlich auch eine Einmalspende irgendwie machen.
Letzte Frage. Gibt es etwas jetzt auch nach diesem Gespräch, von dem du sagen würdest, da würde ich mir wünschen, dass einfach viel mehr Menschen dies wissen würden zum Thema Meeresschildkröten? Etwas, von dem du glaubst, das wäre wertvoll, spannend oder hilfreich, dass sich mehr Menschen darüber bewusst wären?
Ja, also ich glaube, viele Menschen machen sich nicht bewusst, dass auch wenn man ganz, ganz weit weg vom Meer lebt, dass man trotzdem, also dass das oder die Art und Weise, wie wir leben, dass das Konsequenzen hat. Na, jeder Fluss führt letztendlich ins Meer. Und das heißt, wie wir leben, hat wirklich direkte Auswirkungen, auch auf die Meeresschildkröten. Und ich denke einfach mal, statt sich ohnmächtig zu fühlen, sollte man das irgendwie eigentlich als was Positives sehen, weil man halt irgendwie Teil der Lösung sein kann und nicht unbedingt Teil des Problems sein muss.
Das ist ein wunderbares Schlusswort, wie ich finde. Ich danke dir, Christine. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, für deine Zeit. Dankeschön. Und viel Erfolg natürlich für das Buch.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Mach es gut. Tschüss.
Tschüss.
Das war mein Gespräch mit Christine Figener. Wie einstiegs schon gesagt, ihr Buch trägt den Titel Meine Reise mit den Meeresschildkröten. Ja, und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt auf noch viel, viel mehr tierische Geschichten, völlig klar, dann empfehle ich euch natürlich den Tierisch-Podcast, präsentiert von Weltwach. Dort gibt es ganz viele unterhaltsame und informative Geschichten aus der wilden Welt der Tiere. Ganz lieben Dank fürs Zuhören, macht es gut und bis zum nächsten Mal.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.